FC Tickenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Bei den FC Thekenphilosophen, die durchaus eine Menge Frust schieben aufgrund des Ergebnisses am Wochenende und auch von der Art und Weise, über die wir natürlich heute zu sprechen haben. Und da freuen wir uns, einen Debütanten heute hier zu haben, der natürlich in der Kölner Szene und auch rund um den ersten FC Köln kein Unbekannter ist, als Sportjournalist schon viel unterwegs gewesen. Jetzt comeonfc.com, das ist genau. das Portal, was ihr macht. Simon Bartsch, herzlich willkommen bei uns.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, wir freuen uns. Mit wir ist natürlich der Co-Host oder eigentlich der Chefanalyst gemeint. Julian Witzel von der WAZ, Ewigkeiten schon FC-Mitglied und vor allen Dingen Ewigkeiten, und das stimmt ja nur wirklich, schon jemand, der in der Kurve steht seit den 90er Jahren. Irgendwer hatte mal angezweifelt, dass du von der WAZ kommst und hier beim FC überhaupt was sagen darfst. Deswegen habe ich das mal erwähnt. Willkommen auch an dich.
Ist okay. Ja, schön, dass auch du da bist, lieber Ralf.
Oder? Ja, was soll man denn sonst machen? Ne? Ich meine, man muss ja über diese ganze Szenerie reden. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie machen wir es? Fangen wir sofort damit an, weil alle darauf warten, oder wollen wir erstmal über das Spiel selber reden? Also, ja, Simon, ich denke, die ersten 15 Minuten, die wir da gesehen haben mit einer Startelf, die sich natürlich wie immer ein bisschen verändert hatte, nur damit wir es haben, Johannesson, Elmala und Niang kamen halt für Özkacar, Waldschmidt und Bild da rein, Tom Kraus spielte rechts, und diese ersten 15 Minuten, da muss man sagen, da war ich richtig Dampf drauf.
Die waren richtig stark, haben mich auch überrascht, mit wie viel Druck der FC gespielt hat, hatte ja, glaube ich, auch 60-70% Ballbesitz in dieser Phase. Und trotzdem Chancen kreiert. Das war ja immer so ein bisschen das Problem, das Manko. Aber letztendlich war ich da guter Dinge in diesen ersten 15 Minuten.
Ja, ich glaube, wie wir alle, ne? Es sah wirklich gut aus. Der FC hat nachher auch 6 Ecken produziert in dieser Zeitraum. In diesem Zeitraum hat er ja manchmal im ganzen Spiel nicht. Und man dachte schon, Mensch, die sind richtig heiß, ne? Die wollen, waren ja auch wirklich Chancen da. Da war ja dieses Ding von Niang, okay, der Kopf, dieser Aufsetzer, muss der Torwart natürlich haben, ne? Wie fandst du es?
Ja, ich fand es okay. Ich fand es jetzt nicht so herausragend, wie es danach häufig beschrieben wurde, weil ich finde, man schon gemerkt hat, dass Dortmund auch erstmal überlegt hat, ob oder wie sie überhaupt einen Zugang zum Spiel finden sollen. Also stimmt, sie haben sehr viel versucht zu kreieren, Druck erzeugt, aber wie du es schon sagst, 6 Ecken. Kannst du mir eine nennen, wo eine Chance bei rausgesprungen ist?
Das ist wieder das Problem.
Also dieses Niang-Kopfball, gut und schön, macht er auch nicht schlecht, aber das wäre so ein Michael Rensing-Gedächtnisball gewesen, weil der ist auch immer so schön geflogen. Du hättest halt diesen Überraschungsmoment direkt in der ersten Minute haben können mit dem schnell ausgeführten Einwurf, wo Johannesson zweimal geblockt wird. Wenn du das so als Booster gehabt hättest von Anfang an, hätte ich gesagt, ja, aber die ersten 15 braucht man sich jetzt ja nicht drüber streiten, die waren trotzdem mindestens sehr ordentlich. Was dann danach halt wieder raus resultiert, das verstehe ich halt nicht ganz. Also dieses Tor aus dem Nichts, wie es dann wieder verteidigt ist, das hatten wir ja schon x-mal, deswegen bin ich auch ein bisschen genervt von Standardthematik, nicht wach sein, zweiter Ball etc. Das ist ja alles, hatten wir alles schon x-mal auf der Platte hier, und es ändert sich einfach nichts dran. Mit einer kurzen Phase jetzt, wo sie ja mal kein Standard-Gegentor kassiert haben, so viel muss man ja auch sagen. Ja. Aber diese Phase danach, dann zwischen 0-1 und dieser roten Karte, worüber jetzt gleich bestimmt zum ersten dann auch drauf zu sprechen kommen, da war dann wieder zu wenig. Das war dann wieder wie abgeschnitten. Also klar, dieses ständige Bemühtsein, aber nicht dieser klare Plan, finde ich. Also mir hat es insgesamt da nicht gereicht irgendwie. Also diese Restgalligkeit, dieser Gift, den man vielleicht dann reinbringen muss, gerade gegen eine Mannschaft, wo man weiß, die haben jetzt eigentlich die Saison schon, ja, was heißt verloren, kann man schon, ist hart gesagt für deren Ansprüche schon, weil die Saison danach gelaufen war nach dem Bayern-Spiel. Und ich glaube, du hättest sie noch mehr kitzeln und ärgern können, gerade in dieser Phase.
Ich denke, das hat man ja auch den gegnerischen Trainer angesehen, dass der total angefressen war, ne, genau. Würdest du das jetzt noch was hinzufügen wollen, oder hast du noch eigene Erkenntnisse gewonnen, gerade in diesem der Phase nach dem Tor, zu dem wir noch kommen?
Also ich fand es gar nicht so schlecht. Ich fand, dafür, dass es gegen Dortmund war, hat der FC gut mitgespielt, auch gut dagegen gehalten, hat es ja auch weiterhin nach vorne versucht. Ich gebe dir recht, große Torchancen kamen dabei nicht raus.
Außennetz.
Baller war da mal kurz auf spitzen Winkel, ja. Dann genau, Young hatte auch noch eine Chance. Dennoch haben sie ganz gut mitgespielt und klar, die rote Karte war für mich ja absolute Gamechanger für alle wahrscheinlich.
Ja, der Bruch im Spiel. Total. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ich möchte das Tor nochmal kurz ansprechen. Julian hat schon ein bisschen gewütet darüber. Und natürlich verständlich, weil wenn du zum x-ten Mal nach einem Standard, auch wenn Ache den erst noch wegköpft, dann diesen Standard kassiert, sonst nicht wach bist, die Konzentration schwächen. Ich glaube, das ist so generell, kann man beim FC unter diese Saison schreiben, dass immer wieder leichte Konzentrationsschwächen durchaus ordentliche Auftritte dann irgendwie zerbröseln. Also ja. Das ist echt eine Schande. Ne?
Und es ist eigentlich schade, weil sie ja eigentlich gerade defensiv die Standards, so hast du schon angesprochen, einigermaßen in den Griff bekommen hatten. Das ist ja eine ziemlich lustige Statistik, dass du in der Hinrunde bist mit den Gegentoren nach Standards ganz klar letzter und in der Rückrunde bist du auf einmal erster, weil du nur ein Gegentor bekommen hast. Das war jetzt das zweite und das war einfach schlecht verteidigt. Das muss man ganz klar sagen und da hat die Abwehr geschlafen, ja.
Ja, ja, und dann ist es halt dann wieder der Punkt danach, ne, weil da waren wir ja noch praktisch Gleichstand, ne, was das Personal angeht. Da hat der FC dann tatsächlich dann auch dieses Tor erstmal verdauen müssen. Ne. Ich meine, das kann halt passieren, dass Borussia Dortmund ein Tor beim FC schießt. Ist so ein bisschen unerklärlich, dass man auch diesen Dampf aus den ersten 15 Minuten nicht mehr mitnehmen konnte. Dass es dann komplett wegbrach.
Ja gut, irgendwo erklärlich natürlich auch, weil dann das Selbstvertrauen vielleicht so ein bisschen wieder flöten gegangen ist. Andererseits, Dortmund hätte einem schon die Möglichkeit geboten, wieder ins Spiel reinzufinden. Natürlich ist es trotzdem Dortmund, also ich habe jetzt auch vielfach gelesen, ja, die waren ja so schwach. Das Bundesliga Dortmund diese Saison, die spielen fast immer so, ehrlicherweise. Also die sind brutal effizient, kassieren wenig und schlagen halt alle, außer die Bayern. Und das aufs ganze Kalenderjahr. Und die haben jetzt in 33 Bundesligaspielen, letzten 33 haben sie zweimal verloren. Das war jeweils gegen die Bayern. Also es ist kein Zufall, wie die spielen jetzt.
Ich glaube, die haben auch 8 Tore mehr geschossen als der X-Goals-Wert eigentlich vor.
Genau, also das ist halt
extrem effizient.
Ja, also
wer hat mal, glaube ich, irgendwo geschrieben, die spielen wie der FC unter Struber in der zweiten Liga. Ne? Also irgendwie nicht besonders toll, aber ganz oben. Ne? Und
ja, also zumindest auf Bundesliga-Ebene brutal effizient, ja.
Ja, ja. Ja, also man muss das auch, glaube ich, auch ein bisschen relativieren, wenn wir sagen, die Dortmunder waren schwach. Ich habe das gestern auch in einem Social-Media-Beitrag geschrieben. Ich meinte für deren Niveau. Ja. Also auf deren Niveau waren sie halt nicht das Dortmund, was man vielleicht erwartet hätte.
Das ist halt so ein bisschen der Kovac-Fußball halt allgemein, so ein bisschen. Ne?
Ja, also ja. Ja, aber wie gesagt, der FC tat sich dann schwer. Ne? Und dann aber mit dem 0-1 jetzt in die Pause wäre ja okay gewesen. Ne? Aber dann passiert ja das, was beim FC unheimlich oft passiert. Nämlich, dass in den letzten Minuten vor der Pause, in der Nachspielzeit, kurz davor noch irgendwas Dramatisches passiert. In dem Fall war es die rote Karte. Und jetzt bitte eure Meinungen zu dieser roten Karte. Wie stellt ihr euch da auf? Simon, mit dir fange ich an.
Also, für mich eine ganz klare rote Karte. Gibt es kein Wenn und Aber. Ich glaube, alle Kriterien sind erfüllt von hinten rein. Verletzungen in Kauf nehmend. Ist blöd, weil er ganz offensichtlich einen Schritt zu spät kommt und das sicherlich nicht wollte. Aber rot ist absolut berechtigt. Die Frage ist, muss er da in diesem Spielraum so hingehen, ist es, also wäre das nicht vermeidbar gewesen. Das war, glaube ich,
tief in der gegnerischen Hälfte. Ja. Ja,
das war unnötig. Da war gar nichts, da keine Gefahr in dem Moment.
Ne? Und, gut, der ist jetzt 20 Jahre alt, ist noch recht grün hinter den Ohren, aber das war unnötig.
Also, okay. Das hätte also sich sparen. Für dich eine ganz klare rote Karte.
Absolut.
Okay. Wie siehst du es?
Ja, tendenziell würde ich es ja auch geben, aber natürlich überdramatisieren die Bilder ist extrem, was so angeht mit Verlangsamung und in der Dynamik selber habe ich es jetzt nicht so wahrgenommen und ich fand es jetzt auch, es war jetzt kein ultradynamischer Zweikampf, aber du siehst halt in jedem Frame-Einstellung mehr, wie er dem voll da hinten rein
drauf. Er trifft den halt, ja.
Und dann ist es halt so, wie du sagst, dieser Mix aus Unerfahrenheit, fehlende Cleverness, gerade so tief in der gegnerischen Hälfte, muss ihm da hinten so reinsteigen, also es war ja definitiv nicht gewollt, bin ich mir sehr sicher. Wie du sagst, er ist einfach diesen Schritt zu spät und dann hat er halt diese Ausfallbewegung und latscht da voll drauf.
Ja.
Ja, das ist ja genau das, was Kwasniok immer wieder sagt, ne? Dass durch diese Slow Motion hast du halt nicht diese dynamischen Erlebnisse.
Und dann sieht es natürlich brutal aus, in Anführungszeichen. Aus, ne?
Ja, wobei, also es gibt so, ich will jetzt nicht hier die, also ich finde auch übrigens, dass man das, dass man die rote Karte auf jeden Fall geben kann. Und von der Regel her denke ich, brauchen wir gar nicht drüber reden, dann passt das alles. Aber manchmal würde ich mir schon etwas mehr Fingerspitzengefühl wünschen, weil ich meine, er will ihn nicht umhauen, er geht auch nicht hin und holt aus und holt ihn von den Beinen. Da haben wir schon ganz andere Dinger gesehen. Also jetzt, ich denke jetzt auch wieder an das Schlotterbeck-Foul letzte Woche, der dann mit einer gelben Karte davon gekommen ist. All solche Sachen spielen natürlich da auch eine Rolle. Der Junge geht hin, trifft ihn. Jo, das sind so Szenen, ich sag mal so, wenn wir früher Fußball gespielt haben, jedes zweite, dritte Spiel ist da vorgekommen. Und das tut weh. Ja, ja. Ich weiß das. Also wenn dir einer da in die Achillessehne tritt, so, dann kommt da meistens jemand, wollte ich nicht, hab dich getroffen, sorry. Ne? So, und irgendwie dachte ich, mit einer gelben, von mir aus dunkelgelben Karte, wäre es damit eigentlich auch getan. Aber als dann der VAR sich meldete, da war natürlich dann klar, was passiert. Und am Ende bin ich ja bei euch, war es wohl irgendwo berechtigt.
Ja, es ist halt so,
ich finde es ein bisschen.
Die Macht der Bilder, würde ich schon sagen.
Ja, das spielt eine Rolle.
Hundertprozentig, also, ja.
Ist ja wie Thielmann damals gegen Chaka, war es ja, ja. Ähnliche Situation. Oder ja. Andersrum war es Drexler gegen Hector, glaube ich.
Damals. Ja, erstes Saisonspiel damals ja. Gegen Schalke, ja.
Ja. Ganz ähnliche Situation, die du eigentlich auch im Spiel raus hättest weiterlaufen ja. Lassen. Und
das in
Wiederholung
schon,
ja. Siehst du es halt.
Ja. Ja, ist halt, aber wie gesagt, ich denke, von der Regelauslegung her kann man dem Schiedsrichter da keinen Vorwurf machen. Und auch dem vierten Offiziellen, zu dem wir gleich natürlich noch sehr speziell kommen, wohl auch nicht. Aber ich hätte mir halt dann etwas mehr Aufmerksamkeit in späteren Szenen gewünscht. Wir werden das natürlich auch in der gegebenen Breite dann diskutieren. Bleibt dann auch gar nichts anderes übrig, weil es ja spielentscheidend war, wie eben auch diese rote Karte. Ne? Weil das hat das Spiel komplett verändert.
Ja.
Zweite Halbzeit, dann der FC hat ja eigentlich gar nicht mal so schlecht angefangen. Da war ja noch mal so eine kleine Doppelchance. Kaminski, der sowieso, wie ich finde, ein Riesenspiel gemacht hat. Also was der da abgerissen hat, war schon ziemlich gut. Aber ja, dann kam ja nach einer Viertelstunde dann das zweite für die Dortmunder. Und darüber können wir natürlich auch lange reden. Oder kurz, fällt Kraus nicht hin. Rutscht er nicht aus, fällt das Tor nicht.
Ja, aber das sind ja alles diese kleinen Mosaiksteinchen, die du bei jedem Tor oder bei vielen FC-Gegentoren so legen kannst und irgendwas fehlt dann immer.
Nee. Warum ich das erwähne? Weil so in unheimlich vielen Zusammenfassungen auch im Live-Kommentar wurde gesagt, von wegen, wie toll das herausgespielt war. Natürlich, aber wenn der vorher einen Spieler hinfällt und die haben eh schon in der Abwehr einen weniger.
Ja, ja.
Also das hat die Sache natürlich sehr vereinfacht. Ne? Aber da hatte Tom Kraus wohl ein bisschen verwachst.
Ne? Ja. Ja, eigentlich schade, weil er ja gerade echt in Topform ist.
Und halt auch schade, weil er ja eigentlich im Normalfall nicht auf dieser Position hätte spielen sollen. Das kommt ja auch noch hinzu.
Wie fand's das eigentlich? Wie hat er sich da geschlagen?
Ich fand, er hat darüber hinaus trotzdem ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Ich hätte trotzdem anders aufgestellt, weil ich finde, der ist ganz wichtig in der Zentrale. Und Johannesson ist seit Monaten ja im Dauertief. Es sei denn, der hätte jetzt so phänomenal trainiert, dass man sagen müsste, okay, der braucht diese Chance, aber im Spiel hat er selber wieder nicht unter Beweis gestellt. Mhm. Ich hätte eher sowas gemacht wie Simpson dann auf rechts und Schenk einfach drin gelassen, weil ich fand, das war relativ stabil. Und dann hast du auch wenigstens mal immer wieder diese Eingespieltheit in der Kette. Mhm. Gut, das geht jetzt durch die rote Karte sowieso wieder flöten, da musst du wieder reagieren. Aber ich habe den Wechsel so jetzt nicht verstanden, muss ich sagen.
Da haben wir eben ganz vergessen, darüber zu reden. Wie siehst du es?
Genauso. Also ich denke, dass Kraus ja eher der Martel ist, der Martel sein sollte momentan auf der 6. Ich finde, der macht da überragende Spiele, ist auch mittlerweile ein absoluter Leader da auf der Position. Und ich meine, das war in dem Spiel auch so, dass er immer wieder versucht hat zu motivieren und so. Das ist eine ganz andere Körpersprache. Und
ja.
Das finde ich stark. Sowas imponiert mir. Ich glaube auch, dass er auf der rechten Seite verschenkt ist. Ich finde es schwierig, da so das richtige Pendant gerade zu finden, wenn die rechte Schiene wegbricht. Mhm. Weil Kaminski ist genauso verschenkt. Also diese Idee, den hinten rechts spielen zu lassen, das ist für mich auch nicht richtig. Mhm. Vielleicht wäre Simpson Pusey wirklich die Alternative gewesen. Oder man traut sich halt mal einen Jungen reinzuschicken, wobei ich nicht weiß, ob das gegen Dortmund jetzt die beste Wahl gewesen wäre.
Wobei das jetzt ja wohl nicht spielentscheidend war, höchstens bei dieser zweiten Szene, absolut. Aber da ausrutschen kann jeder Spieler mal.
Aber wie du da sagst, ich fand es jetzt gar nicht so krass verändernd, erstmal nach der Pause, dass sie zu 10 sind, weil die hatten ja eine solide Phase und die Chance war ja relativ groß, weil Niang wurde ja noch im letzten Moment geblockt beim Nachschuss von
Kaminski.
Ja, genau,
das war eine Doppelchance.
Also genau, also da wäre schon was drin. Und, ja gut, dann war das Spiel ja schon erstmal eigentlich durch mit dem 0-2. Ne?
Mit dem 0-2 war eigentlich, hättest du eigentlich ausmachen können.
Ja,
Stecker war das. Ja. Ja, und da war die einzige Hoffnung, die dann wirklich war, und das ist ja zum Glück dann auch leider ein bisschen spät passiert.
Die Hoffnung war auch erstmal wieder der VAR. Ne? Da gab es nämlich nochmal einen Elfer eigentlich.
Den wollen wir nicht unterschlagen. Also und da hat ja auch, da muss man auch wieder den Videobeweis in der Form ganz klar sagen, hat er richtig reagiert. Ja. Weil ich hatte auch schon das Gefühl, konnte natürlich nie sehen, ne, so am Fernsehbildschirm, dass da der Cenk schon vorher dran war. Ne? Und das hat sich ja Gott sei Dank bewahrheitet. Also dafür ist der Videobeweis da, genau das zu machen, was er in dem Moment getan hat. Das hat gepasst.
Genauso hatte ja Benzemaini auf der anderen Seite massives Glück, dass er den Ball da noch berührt hat bei seiner Grätsche. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war.
Ich erinnere mich, da war eine Grätsche, aber ich weiß nicht
mehr. Die war auch. Also ja, wenn er den Ball dann nicht berührt hätte, dann wäre es auch schon... Mindestens im orangenen Bereich gewesen.
Der grätscht manchmal auch ein bisschen sehr risikofreudig. Hat er mal Ljubicic kaputt getreten? Habe ich nicht
vergessen. Ist noch ein guter Freund aus Gladbacher Zeiten.
Ja, genau. Ja. Aber okay. Ja, wie auch immer, wir haben einen vergessen beim 1-0. Ich sehe schon, wir müssen heute ein bisschen springen. Aber Johannesson war natürlich bei dem ersten Tor auch beteiligt. Du hast ja eben noch mal die Chance erwähnt, die er am Anfang hätte, Mensch, wäre der doch reingegangen, ich hätte es ihm gegönnt, der braucht mal ein Erfolgserlebnis. Und dann passiert dieser Mist vor der Ecke.
Ja.
Also sprich, dieser wirklich völlig irre Fehlpass, den er da schlägt, wo man denkt, also wo hat er denn den jetzt her? Also da siehst du, dass das Selbstbewusstsein einfach bei dem Spieler selbst einfach nicht da ist. Das ist wirklich schade. Also hätte der das 1-0 gemacht, was ja möglich gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht...
Und da haben die Dortmunder die Einladung ja sogar noch nicht mal eingenommen, sondern den Konter unfassbar schlecht ausgespielt.
Ja.
Dann haben sie noch eine Ecke dafür bekommen, weil der Bayer da überhastet abschließt. Ja, ja klar, gehört auch zur Geschichte vom Gegentor leider wieder, ja.
Ja. So ein Pass in der letzten Kette, also da hätte mich mancher Trainer früher direkt ausgewechselt. Also,
ja. Ich meine, er wurde ja dann auch kurz danach ausgewechselt, aber ich denke, es war taktisch wegen der roten Karte, aber es hat, glaube ich, nicht den Falschen getroffen. Der Junge hängt momentan komplett durch.
Ne? Ja, und das ja nicht nur momentan schade. Halt, ne? Das ist halt so ein kompletter Abriss seit September, Oktober, würde ich sagen, so groß.
Quasi seit dem Aus von Island.
Genau, stimmt. Ja, kann man so sagen.
Und ja, seitdem ist quasi bei dem der Stecker.
Und das ist halt auch. Da hatte Kwasniok ihn auch rausgenommen mit der Begründung damals, dass das ja was mit einem machen.
Ja, der war mental durch. Ja. Ne? Und das ist wirklich eine Schande, weil ich halte den für einen guten Fußballer. Ne? Und eigentlich, wenn wir den in einer guten Form hätten, wäre das auf jeden Fall auch eine Verstärkung aktuell.
Gerade weil es halt ein belebendes Element wäre aus dem Zentrum raus. Das wäre auch einer der Gründe, warum Kaminski so oft hin und her geschoben wurde, weil sie keinen anderen hatten. Wie du eben schon gesagt hast, jetzt hat Kaminski endlich wieder die Offensivform, darf auch wieder vorne spielen. Das wird auch die nächsten Wochen, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genau wie Ache, der ohne Torschuss mir trotzdem gut gefallen hat. Und jetzt El Malocha, habe ich gelesen, weil er jetzt mit zurückarbeitet. auch schön. Also man kann sich an so ein paar kleinen Fünkchen Hoffnung ja immer noch so hochhangeln.
Ja, das Gute ist, dass wir immer noch 9 Spiele haben. Es werden immer noch 27 Punkte vergeben. Einige sagen, okay, das letzte Spiel darfst du nicht zählen, das ist bei Bayern München. Aber okay, ne, 8 Spiele, reden wir gleich noch drüber, Restprogramm und so weiter. Ja, ich glaube, wir haben uns lang genug an die Szene rangehangelt. Wie eben schon erwähnt, nach dem 2-0 war ja erstmal lange Zeit gar nichts und dann kam der Dreifachwechsel. Und ist auch interessant, Bülter für Ache, Heinz für Kraus und Neumann für El Mala. Jenny Neumann mit seinem Debüt hat auch durchaus ein paar Szenen gehabt, ist auffällig gewesen. Und es kam auf einmal tatsächlich Dampf rein. Ne?
Ja.
Und ja.
Auch also, mit meiner noch, muss man sagen, vorher. Ne?
Auch meiner, ja. Das wollen wir nicht vergessen, der war vorher.
Ich weiß nicht, ob er so gewechselt hätte bei einem anderen Spielstand. Also bei einem 0-2 mit den drei Wechseln habe ich schon gedacht, gut, der kriegt...
Gibt dem Jungen sein Debüt.
Jetzt, genau, kriegt jetzt sein Debüt und auf einmal knallt dann das 2-1 und... Ja, dann war der Stecker wieder drin.
Und kurz danach fliegt er ja noch fast in die Flanke rein von Bülter. Ne?
Also
so viel hat er jetzt nicht gefehlt. Ne?
Nee, da hat nicht viel gefehlt. Das wäre ein Ding gewesen. Ich bin ja aus den 70er Jahren ein Verfechter, dass wir immer einen Neumann in der Mannschaft haben müssen. Ne?
Also, dann noch die Poldi 36. Neumann,
ne? Also klar, ich habe mich in dem Moment einfach nur mal gefreut. Ne? So nach dem Motto, da stand es zwar 2-0, wahrscheinlich passiert nichts mehr. Und die einzige Hoffnung, da habe ich ja eben angesetzt, war irgendwie aus dem Nichts fällt ein Tor. Und dann zündet das Stadion nochmal. Ne? Und genau so war es ja auch. Das Tor kam ja mehr oder weniger aus dem Nichts und es hat genau der Richtige gemacht.
Ne? Absolut.
Also, was Kaminski da sowieso abgezogen hat generell, und dann spielte die halbe leicht schläfrige Dortmunder Abwehr aus, war schon klasse.
Ja, also der absolute Königstransfer, den die Kölner da getätigt haben, das ist, ja, ist mega. Der spult da seine 12,5 Kilometer als offensiver Mittelfeldspieler ab. Das ist schon nicht schlecht. Also
ja,
und hat seine gute Leistung gekrönt.
Ja. Und das war auch ein erzwungenes Tor, finde ich. Ja. Also der wollte halt das.
Ja.
Und dann schießt er halt auf Teufel komm raus, dann ist er abgefälscht, aber Hauptsache das Ding geht mal drin, weil er ist halt auch einer, der sich traut und das macht und immer wieder versucht und versucht. Und Gott sei Dank hat er jetzt ja endlich mal wieder sein Tor nach langer Zeit auch geschossen. Also ergebnisunabhängig, glaube ich, auch nochmal wichtig für ihn.
Ja. Ja. Ja,
und dann war das Stadion ja wirklich komplett angezündet und dann war ja so ganz heiße Endphase, ne? Wo du, da ist ja nochmal was passiert, ja, dann.
Einige Sachen. Ja. Also es war schon, also, und dann kommt natürlich die Szene, über die ja Fußball Köln sowieso und teilweise sogar ganz Fußball Deutschland gesprochen hat. Ja, was soll ich groß sagen? Was sagt ihr? Handspiel? Ja,
also eindeutig. Also ich habe eben noch mit einem Kollegen gesprochen, der ist tatsächlich Dortmund-Fan. Mhm. Und er sagte, es gibt da kein Vertun. Das ist ein klares Handspiel.
Ja.
Eindeutig.
Ich glaube, ja, also da gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Also.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Hast du irgendeinen gefunden, der gesagt hat, eigentlich war es keine Hand?
Nee, das kann auch keiner. Das ist eine brutale Fehleinschätzung, die in der Form, bei den Kameraperspektiven, bei der Menge an Leuten im Kölner Keller, in alles, diese Gesamtcocktail, eine Mischung, die so niemals passieren darf, dass er noch nicht mal rausgeschickt wird, um sich das anzusehen, ist eine kolossale Fehlentscheidung. Und
ich bin immer noch fassungslos deswegen. Ich habe da auch so gesessen, also da war auch ein im TV ein Zuschauer, so, der auch so, genauso wie ich da saß, nach dem Motto, Leute, was treibt ihr da? Ja, ich dachte, ja gut, das wird jetzt, ne, da wird auf jeden Fall den Elfmeter geben. Ne? Hm. Du hast immerhin noch die Chance, das Tor zu machen. So, und dann passiert da aber nichts. Ich konnte das nicht glauben. Ich habe immer noch gedacht, bei der nächsten Unterbrechung passiert noch was. Nee. Die haben einfach weitergemacht. Ne? Also ich warte jetzt noch drauf, aber es passiert leider nicht mehr. Ne?
Und es ging ja auch recht fix weiter. So. Also ja. Für VAR-Verhältnisse sehr, sehr fix.
Mal eine blöde Frage. War es vielleicht auch ein bisschen wieder zu sehr dieser Schwiegersohn-Effekt, dass man im Prinzip kaum nur ein bisschen reklamiert hat? Es gibt Mannschaften, die da mit 8, 9 Leuten da, ich sag mal, wild fuchteln auf den Schiedsrichter zu rennen.
Keine Ahnung, also
du musst ja auch mal Druck aufbauen.
Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob alle Spieler das so tatsächlich bewusst gesehen haben, weil es ja schon verdeckt war. Ja,
meiner zeigt dann.
Ja, meiner war halt unmittelbar beteiligt, genau, ne? Und Bülter noch so ein bisschen.
Aber selbst er hat, glaube ich, gar nicht reklamiert. Also ich weiß gar nicht, ob er es selber gesehen hat. Aber trotzdem, also ich fand bei so einer klaren Entscheidung.
Ja,
also das kann ich nicht nachvollziehen.
Also es ist vor allen Dingen, weil, ich meine, wir reden hier ja nicht von irgendwas, wir reden über den Abstiegskampf, wir reden über Dinge, wo jeder Punkt am Ende entscheidend sein kann. Wie gesagt, der Ball war ja noch nicht drin, wenn es Elfmeter gegeben hatte, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie die Chancen sind, ich glaube 80%.
75.
Oder so. 75, okay, danke.
Also laut XG.
Ja, okay, wie auch immer. Auf jeden Fall ein Dreivierteltor hättest du wahrscheinlich gehabt. Ja, und dann wird dir diese Chance genommen. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass das einfach so weitergeht. Und ich muss wirklich sagen, dass ich einfach nur entsetzt bin. Und da hilft mir auch nicht eine Entschuldigung des DFB. Es ist ja keine Entschuldigung, sondern ein Eingeständnis, dass dort ein Elfmeter hätte gegeben werden müssen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu billig und zu wenig. Also ich weiß nicht, ob man Cortus da in der Hinsicht nochmal, in die Pflicht nehmen sollte. Das ist ja, mein Benjamin Cortus hat eine Vorgeschichte, das muss ich dazu sagen. Ich habe mal ein bisschen geschaut, weil mich ein Fan angeschrieben hat, der mir auch ganz klar gesagt hat, schau mal in den Kicker. Benjamin Cortus ist 2023 als Bundesliga-Schiedsrichter sozusagen aussortiert worden. Ich kann den Kicker mal vorlesen vom 13.06.23, dass Benjamin Cortus nach 7 Jahren der Abstieg aus dem Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter droht, hatte der Kicker Ende Mai bereits vermeldet. Inzwischen steht nicht nur fest, dass der 41-Jährige 2023-24 nicht mehr in Deutschlands höchster Spielklasse pfeifen darf, sondern dass seine Laufbahn als Referee auf dem Feld ganz beendet wird. In der abgelaufenen Saison war Cortus nach Kickernoten der schlechteste Schiedsrichter im Oberhaus. Bei insgesamt 10 Einsätzen kam der gebürtige Nürnberger auf einen Schnitt von 3,9. Er verteilte 47 gelbe und eine gelb-rote Karte, Luca Kilian vom FC. 11 Einsätze, 3 gegen den FC, alle 3 negativ bewertet. Die Höchststrafe, nämlich vom Kicker eine 6 zu bekommen, das hat er auch schon geschafft. Und zwar beim Spiel gegen Union Berlin. Handspiel von Kilia mit dem Rücken zu Knoche stehen. Von diesem aus wird er aus kurzer Distanz angeköpft. Hier auf Elfmeter zu entscheiden, war grotesk. Also er hat noch eine weitere, eine 5 bekommen, als er den FC gegen Mainz gespielt, gepfiffen hat.
Und geschießt.
Der, ja, und er hat dann 2 gelbe Karten gegen Thielmann und Kainz, die keine waren, und hat gelb-rot verweigert, was ja allein schon an sich eine Anklage wert ist. Ja, wie auch immer, ich will jetzt dem Mann jetzt hier nichts Böses, aber warum darf ein solcher Mann, der als zu schlecht bewertet wird, ein Bundesligaspiel und ein Zweitligaspiel zu pfeifen, warum darf der als vierter Offizieller, in dem Fall besser gesagt als VAR, noch Spiele entscheiden?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Hätte ich jetzt keine schlüssige Antwort drauf.
Ja, ich krieg einen Hals. Alle reden über Triple, machen wir gleich auch noch. Aber über Cortus redet keiner. Und gerade nach der Vorgeschichte übrigens im Derby vor kurzem hat er ja Aitekin auch mehrfach rausgeschickt. Das war nämlich auch unser Freund Cortus, ne? der da den Videoschiedsrichter gemacht hat. Wieso darf ein solcher Mann, der mit so einer Vita, die einfach nicht gut ist, ich beurteile nur das, was letztendlich auch öffentlich ist, und dementsprechend darf so ein Mann noch Spiele entscheiden. Warum?
Ja, habe ich.
Gute Frage.
Ne? Sehr gute Frage,
ja. Ja, richtig hiermit an den DFB. Ne? Ist wunderbar, dass ihr euch jetzt den Michael Trippel anschaut. Der hat sich das verdient, muss man ganz klar sagen. Aber schaut euch auch mal euren eigenen Mann an, den Herrn Cortus. Und schaut mal, ob man da nicht auch mal was tun kann. Ich würde es einfach nur mal erwähnt haben. Ihr merkt, ich habe immer noch einen leichten Hals.
Nö, ist ja auch richtig. Aber das eine ist, muss ich sagen, ist natürlich ein Gesamt-Bundesliga-Problem. Das andere ist ein FC-Problem. Ja, vielleicht hat deswegen Kessler auch so dazu sich geäußert, wie er sich geäußert hat.
Womit wir bei Trippel sind, diese Geschichte.
Perfekte Überleitung, ne?
Ja, das ist jetzt die Überleitung natürlich zu Michael Trippel, der, das hat ja jeder mitbekommen, sich dann auch übers Mikro geäußert hat. Ich denke, da sind wir wahrscheinlich alle einer Meinung, das hat er da der überreagiert und es war falsch. Punkt.
Ja.
Ja, also.
Ich mag an ihm, dass er mal ein bisschen andere Facetten auch in sein Dasein als Stadionsprecher reinbringt, was viele Kölner auch sicherlich gutheißen und auch verstehen als Kölsche. Aber das war too much. Das war drüber.
Ja, also er kann ja hinterher hingehen und auf seinem Social-Media-Account seine Meinung posten. Das sehen auch noch genug Leute. Also da im Stadion noch was zu machen und dann in der Form, ganz ehrlich, das war nicht okay. Und dementsprechend ist die Kritik an ihm ja auch richtig.
Ja, ich fand aber auch seine Entschuldigung, wenn ich das richtig zusammenbekomme, dann auch ein bisschen schwierig, weil er sagt ja Emotionen etc. Aber dann sagst du das nicht mit dem Handspiel und sagst, ich weiß, dass ich dafür eine Strafe bekomme, weil dann ab dann ist es ja keine Handlung, die aus dem Affekt geschieht, sondern extrem bewusst nochmal ist und dann kannst du es auch nicht damit entschuldigen. Das fand ich ein bisschen komisch.
Also so wie ich ihn auch im Nachhinein gelesen habe, sagt er ja schon, ich bleibe dabei, ne, VAR und so weiter. Da halte ich nichts von, aber das, war halt, das kann er ja hinterher
aber
sagen.
Aber es war halt dieses Doppelding, also erst dieses Pfui, eklig, ja gut, aber dann am Ende nochmal nachzulegen, ich meine, da hast du ja auch so ein bisschen, klar, das war dann natürlich eine nochmal spielentscheidendere Situation in dem Moment, ganz am Schluss, da ging es um den Punkt, aber ja, also eigentlich hast du ja alles dazu gesagt, ich fand es jetzt auch sehr schwer, das positiv noch irgendwie zu benennen. Aus Fansicht, da wird es natürlich viele sagen, die sagen, das ist die Stimme von uns, wir denken alle so, aber er ist halt eben in dem Moment nicht Fan, sondern in der Funktion als Stadionsprecher da und dann bringt es in dem Moment auch, ist es total kontraproduktiv, die Stimmung weiter noch anzuheizen. Also
ja, wobei, es klingt ein bisschen doof, aber vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit gewesen, auch mal die Stimme des Fans als in die Debatte mit einzubringen. Das hat er sicher in dem Moment nicht geplant, aber eben wie die Fans jetzt reagieren auch, das kriegt man in den sozialen Netzwerken mit, die sich auch mit ihm solidarisieren, die dann sagen, ja, war falsch, aber im Prinzip, grundsätzlich hat er recht, man muss dieser Willkür ein Ende setzen.
Ich sehe es halt, also du hast recht, aber ich sehe es, würde es halt andersrum drehen. Ich würde halt sagen, es ist verständlich, dass er es macht. Es ist deswegen nicht richtig. Okay. Also es gibt ja dieses Handbuch anscheinend für Stadionsprecher, wenn da drin steht, dass Neutralität da sein soll, dann muss er die auch einhalten. Und
okay. Er bringt ja zumindest immer sehr, so oder so, sehr viele neutrale Emotionalität mit rein. Das mögen ja, denke ich mal, auch viele, wie du es auch schon gesagt hast. Ich glaube, das ist dann auch etwas abweichend davon, aber da war es jetzt halt komplett raus.
Ja, also ich war ja, wir waren ja zusammen bei dem Jugendspiel Inter Mailand, 1. FC Köln, ja. 50.000 Zuschauer und dann kam der Flitzer und dann hat Michael dazu auch was gesagt, was in dem Moment, wie ich fand, auch nicht nötig war, da was zu sagen. Das wurde sich schon um den Flitzer gekümmert, da muss man nicht noch seine eigene Meinung dazu mitteilen. Und mal ganz davon abgesehen, hat vorher ein Italiener 1,5 Minuten auf dem Boden gelegen. Es hat eher an dem gelegen, ja, als in den 30 Sekunden.
Die Stichwort der Nachspielzeit und so. Ja, ja,
genau, stimmt. Da haben wir noch lange drüber gesprochen, ja, anschließend, dass das ja gar nicht der Fall war. Michael, da muss er natürlich sich zurücknehmen. Das darf er nicht mehr machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus dieser Situation heraus, damals von wegen in Kopenhagen schellte das Telefon, der Spruch wurde Kult und jetzt auf einmal meint er vielleicht, sich öfter mal was rausnehmen zu müssen. Und das ist eben nicht der Fall. Mhm. Frage, viele, du warst da auch anderer Meinung als ich, viele waren ja der Meinung, Kessler hat genau richtig reagiert, indem er da auch Trippel direkt ins Achtung stellte. Ich sage, das hätte er intern machen können.
Ich finde, gerade weil du eben das ausgeführt hast, was du ausgeführt hast, dass er diese Stimme der Fans ist und so, dann fand ich das gerade wichtig, dass er das nach außen auch so rausträgt.
Einfängt.
Ja, und damit einfängt.
Ja, sehe ich genauso. Also okay. Ich glaube, dass er auch ein bisschen Schutz gewesen ist. Also einmal für den FC, aber auch für Triple.
Also ich denke mal, ich habe mich jetzt auch mittlerweile, gerade was die Szene angeht, auch mit mehreren Leuten unterhalten, auch mit euch gerade. Und ich denke, man kann es so sehen, Kessler hat es richtig gemacht, weil das sozusagen im Sinne des FCs gemacht hat.
Genau.
Und weil dadurch wurde ja auch vielleicht schon ein bisschen Druck genommen.
Er wollte ihn ja damit nicht bloßstellen, also ja, glaube ich nicht, sondern eher das Thema als solches mehr einfangen.
Es ist natürlich dann schon, weißt du, normalerweise geht natürlich jemand hin, sagt er, sowas klären wir intern bei Spielern, bei Trainern, da sagt man normalerweise, das klären wir alles intern, um dann jetzt um Gottes Willen nicht eine öffentliche Debatte loszubrechen. Das hat er natürlich in dem Moment getan, aber ich glaube, im Nachhinein gesehen, nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, es blieb ihm wohl keine andere Wahl.
Ja.
Er musste, glaube ich, da in dem Moment den Verein vor. Er ist für den Verein verantwortlich als Geschäftsführer.
Und er wurde natürlich auch explizit danach gefragt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass er nach außen getreten ist und gesagt hat, so übrigens, den nehmen wir uns jetzt nochmal so richtig vor. Also es war schon der Situation und der Fragestellung als solche irgendwie so geschuldet, dass er, glaube ich, da gar nicht anders konnte, als das so zu lösen.
Trotzdem bleibt irgendwie ein komischer Beigeschmack. Ne? Ich meine, du hast da einen, der da schon seit Ewigkeiten im Verein...
Also vor allen Dingen, wie es jetzt weitergehen wird. Ne?
Ja, ja, klar. Also das ist halt die Frage. Ne? Also, weil ich meine, wir haben jetzt eben kurz, wir zeichnen Montagmorgen auf oder Montagmittag, habt ihr eben schon gelesen, dass der DFB jetzt auch tatsächlich offiziell gegen Michael Trippel ermittelt. Noch nicht gegen Benjamin Cortus, könnte sich ja nach der heutigen Ausgabe ändern.
Ja, also gut, also ich weiß, was du mit Cortus meinst, aber einer hat einfach eine brutale Fehleinschätzung gemacht und kann es vielleicht nicht besser und wird deswegen in dem Sinne degradiert, dass er keine Einsätze mehr bekommt. Der andere hat sich nicht an die Regeln gehalten. Also der eine kann es nicht besser und der andere wollte es aber nicht besser.
So ein bisschen, war falsch.
Ja, genau. Also, das ist halt das. Ich weiß jetzt nicht, auch was passieren wird, vor allen Dingen, wie Michael Trippel selber natürlich die nächsten Wochen oder Spiele dann agieren wird. Das ist ja auch spannend zu sehen, ne?
Ja.
Weil eigentlich ist das ja nicht ein Typ, der seine Meinung hinterm Zaum hält. Also, der wird ja irgendeine Spitze dann wieder dazu finden. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das ist ja die Art, wie er selber als Sprecher agiert auch, ne?
Naja, zumindest in den letzten Jahren. Das ist mit der Zeit immer mehr geworden, weil man halt das... ich meine, klar, er ist ja auch, man darf es ja ruhig mal sagen, der Michael ist ja auf seine Art auch ein gewisser Kult, ne? Der kommt aus der Fanszene, ne? Und er ist ja auch nicht, dieses Danke-Bitte-Spiel macht er nicht mit.
Gott sei Dank.
Rechnet ihm ja hoch, viele hoch an. Und er geht ja auch nicht hin und macht diese, ich sag mal, schreienden Litfaßsäulen nach, ne? Dass er manchmal etwas sehr theatralisch agiert, das ist, ich weiß, der Mann spielt Theater oder hat lange Zeit Theater gespielt, aber das ist nun mal seine Art.
Es kommt bei den Fans ja auch an,
bei
vielen Fans, und dann entsteht natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und
wer
weiß, was in dem Moment dann in ihm vorgegangen ist.
Ja, dann gehen wir mal wieder zum FC zurück. Was machen wir jetzt mit dem Spiel?
Ja, ich hatte es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Also trotzdem würde ich sagen, unterm Strich, auch wenn das aus Lukas Kwasniews Sicht komplett richtig war, das so zu analysieren, weil wenn er was anderes gesagt hätte, wäre es, glaube ich, schon jobentscheidend gewesen. Ich fand nicht, dass die diese komplette Intensität und Wucht auf den Platz gebracht haben, wie in vergleichbaren Spielen gegen Hoffenheim, gegen Leipzig, fortfolgend so ungefähr, weil die Spiele gingen ja gefühlt alle 1-2 aus und man hat immer gut mitgespielt. Mir fehlt gerade so ein bisschen der Glaube daran, dass die Mannschaft es so in der Form jetzt so rumreißen kann, weil eins ist klar, die ist gefestigt und da hat auch Lukas Kwasniok seine großen Anteile dran, die wird nie auseinanderbrechen. Ich weiß aber nicht, ob die Mannschaft mal wirklich über 90 Minuten jetzt mal wieder so ein Spiel hinlegt, wo ich sage, das werden sie auf jeden Fall gewinnen. Und das ist gegnerunabhängig. Auch gegen Hamburg musst du über 90 Minuten das Ding durchziehen. Auch gegen Gladbach. Und das wird sich... Deswegen, also merkst du, ich zweifle langsam daran, dass das in der Konstellation so gut gehen kann. Auch wenn das jetzt bei weitem weg davon ist, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendeine Art Impulslösung von außen oder von innen vom Verein helfen könnte jetzt in diesen schweren Wochen, bevor man endgültig wirklich auf dem 16. steht und die Köpfe dann vielleicht auch nochmal mental nochmal anders oder man mental anders auf die Tabelle sieht, wenn man wirklich zum ersten Mal unterm Strich ist.
Mittlerweile trennt uns ja auch von dem 16. nur noch das Torverhältnis.
Genau, 8 Tore sind es jetzt. Also ich finde, das Problem ist so ein bisschen nah dran, ist halt auch vorbei. Und immer zu sagen, ja, wir haben gegen die Top-Teams auf Augenhöhe gespielt, erstens stimmt das ja gar nicht. Ich finde, der Eindruck entsteht ja dadurch, dass du zwar deine Chancen hast, wo du vielleicht einen Ausgleich erzielen kannst, aber unterm Strich, wenn man sich die Top-Spiele anguckt oder die Spiele gegen die Top-Mannschaften, die waren immer besser. Alle Statistiken waren eindeutig für den Favoriten, aber du hattest die Chance, was mitzunehmen. Nur dann immer zu sagen, ja, aber daraus Hoffnung zu schöpfen, bringt halt dann nur was, wenn du gegen die vermeintlich Schwächeren dann auch punktest. Und wenn du dir die letzten 16 Spiele anguckst, du hast 10 Punkte geholt. Und 10 Punkte gegen 16 Mannschaften, es fehlt einer, dann hast du eine komplette Hinrunde gespielt. Ja, dann hast du am Ende der Saison vielleicht 20, 25 Punkte, wenn du es hochrechnest. Und ja, das ist definitiv zu wenig. Und Kwasniok hat es bei der PK nach dem Spiel ja gesagt. Er hat es gesagt, um Niko Kovac durch die Blume dann doch noch zu gratulieren, der, wie du eben gesagt hast, sichtbar angefressen war. Der hat gesagt, Fußball ist ein Ergebnissport. Und die Ergebnisse sind zurzeit nicht da. Damit will ich den Trainer nicht in Frage stellen. Das steht mir nicht zu. Aber es fehlen die positiven Ergebnisse.
Und wenn ich jetzt nochmal Revue passieren lasse, ne, so, es fehlt immer so ein bisschen. Ne, auch jetzt gegen Dortmund, es fehlt ein bisschen was zu einem Punkt. Es fehlt ein bisschen was in den anderen Spielen gegen die Großen was zu erreichen. Im Prinzip haben wir immer diese Konzentrationsschwächen. Immer erlauben wir es dem Gegner, diese Konzentrationsschwächen, ja, letztendlich bieten wir sie an. Und wir haben unheimlich oft auch bei Siegen, wobei so viele Siege haben wir ja nicht, 6 sind es an der Zahl, aber es war immer noch so Situationen drin, wo es hätte kippen können. Ich denke nur an Wolfsburg, die bodenlos gespielt haben, unterirdisch und dann in den letzten Minuten auf einmal noch Torchancen kreiert bekommen. Da ist es gut gegangen. Gegen St. Pauli zum Beispiel, da ist es nicht gut gegangen. Das hättest du die 2 Punkte nie im Leben verlieren dürfen. Ne? Also das ist halt wahnsinnig oft, dass ein bisschen was fehlt. Und wenn es eben ja selbst mal gerade gut gegangen ist, dann auch nur, weil der Gegner vielleicht die Chance nicht genutzt hat. Also das ist wirklich auffällig. Und ja, da ist halt die Frage, kann man so jetzt in die letzten 9 Spiele gehen? Es steht uns nicht zu, über den Trainer zu richten oder irgendwie mit Entlassung oder sonst was, aber du hast ja eben schon angedeutet, dass dir ein Impuls durchaus nicht unrecht wäre.
Ja, spätestens in dem Spiel, also mit dem Spiel in Augsburg ist bei mir irgendwie so ein bisschen sowas gebrochen, weil ich vorher schon immer noch, du hattest natürlich immer diesen kleinen Puffer nach unten und dieses, ja, du hast ganz gut gespielt und mitgehalten gegen die Top-Teams, auch wenn du zu Recht sagst, du hast auch immer zu Recht verloren. Aber dann dieses Augsburg-Spiel, das hat mir irgendwie, seitdem ist der Glaube irgendwie an diese Konstellation ist in mir verloren gegangen. Okay. Sag ich einfach so.
Ja, das steht jetzt auch. Das hast du so gesagt.
Ja, und ich hoffe.
Mir ging es ja letzte Woche ähnlich.
Ich hoffe und wünsche auch, dass Lukas Kwasniok das schafft und ich will es ja auch, aber ich glaube nicht, dass das so in der Form jetzt in den nächsten 2 Spielen, die auch super wichtig sind, mit Hamburg und dem Derby vor der Länderspielpause, dass das jetzt eine positive Kehrtwende gibt. Wenn, freue ich mich, ich glaube es noch nicht.
Also das ist auch so eine Sache, weil keiner von uns wünscht sich, glaube ich, einen Trainerwechsel. Also das ist auch letzte Woche, wurde natürlich, wie gesagt, auch erbittert diskutiert anschließend, auch in unseren Kommentarspalten. Und bitte macht so weiter, auf jeden Fall. Also wir können das auch mal aushalten, wenn es dann auch an uns mal was anzukritisieren gibt. Und das ist ja
immer
vollkommen berechtigt, weil wir haben im Gottes Willen nicht den Fußball erfunden und schon gar nicht haben wir immer recht oder so. Ne? Aber wir stellen halt so Debatte, mehr tun wir auch nicht. Ich wünsche mir zum Beispiel keinen Trainerwechsel, nur ich wünsche mir noch viel mehr, dass der FC nicht absteigt. Das ist mein Wunsch.
Ja.
Ich will, dass der FC erstklassig bleibt und ich bin der Meinung, mit dieser Mannschaft kann man in der ersten Liga bleiben. Und siehst du das?
Ja, das glaube ich auch, dass die Kaderqualität ist auf jeden Fall gegeben. Man muss natürlich sagen, dass einige Spieler, die gerade zu Saisonbeginn in Topform gespielt haben, jetzt ihre Form nicht mehr gefunden haben. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mich an diese 10-Siege-Rechnung von Kwasniok ranwage, der ja jetzt noch 4 Siege nach seiner eigenen Rechnung holen will.
Ja.
In der Hinrunde haben wir aus den 9 Spielen, die jetzt noch ausstehen, glaube ich, 1 Sieg eingefahren gegen Hamburg.
Der wäre der kommende, ne?
Ja. Genau.
Und auch da ein bisschen Glück gehabt. Da war das einzige Mal, wo der VAR, übrigens in allen Szenen zu Recht, auf unserer Seite
war. Das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, du hast in Hamburg noch nicht gewonnen und das Derby hat bekanntlich auch die eigenen Gesetze. Also es ist ganz verständlich, dass diese Trainerdiskussion geführt wird. Es fehlen die Ergebnisse. Wie du zu Recht sagst, das Augsburg-Spiel, das bereitet Sorgen, finde ich.
Mhm.
Es ist ja auffallend, dass der FC sich immer schwer tut, wenn er den Ball hat. Und ich finde, das war ein Geniestreich von Augsburg, ob gewollt oder nicht, nach einer Viertelstunde auf einmal sich hinten reinzustellen und den Kölnern sagen, hier, hast einen Ball, macht mal. Das war einfach das Beste, was Baum machen konnte. Und dem FC ist auch wirklich gar nichts eingefallen. Mhm. Von daher habe ich Bauchschmerzen. Ich tue mich aber auch schwer damit, jetzt Kwasniok wegwünschen zu wollen, weil eine Sache, die ich bei ihm sehr gut finde, ist, dass er versucht, immer den richtigen Schlüssel auf jede Mannschaft zu finden. Das wird von vielen kritisiert, mit der Rotation und der Eingespieltheit, kann ich auch verstehen. Wobei ich das mit dieser Eingespieltheit nicht so hoch hängen würde. Die trainieren die ganze Woche zusammen, genau mit dieser Formation, die dann am Wochenende auch aufläuft. Letztendlich versucht er immer wieder für jede Mannschaft den richtigen Schlüssel zu finden. Und das gelingt ihm oft. Das gelingt ihm gegen die Top-Teams, dass er da irgendwie zumindest mithalten kann. Und das rechne ich ihm hoch an. Und wenn man sich erinnert, Baumgart war damals jemand, der immer gesagt hat, die anderen sollen sich auf uns einstellen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich der Schlüssel gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Bayern ist. Sondern ich finde es eigentlich gut, dass man sagt, okay, ich gucke, wie kann ich dem Gegner, gegen den ich am Wochenende spiele, wehtun? Wo kann ich ihn am meisten stören? Wo sind die Schwachstellen? Und das finde ich, macht Kwasniok gut. Und das rechne ich ihm hoch an. Dennoch, es fehlen die Ergebnisse.
Ja.
Und wie er selber sagt, am Ende ist es ein Ergebnissport.
Aber es ist ja auch genau das, was du sagst. Es ist ja, wäre jetzt, finde ich, keine Entlassung aufgrund dem, was, wenn man jetzt die Ergebnisse auslässt, was so auf dem Platz passiert. Aber dass diese Angst immer weiter hochkommt, dass es dann doch schief geht und man aus der Not, also einfach mal dem Machen willen wollen.
Mhm.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, ja,
genau. Ich habe mich gerade, aber
kein Problem.
Einfach um irgendwie mal einen Hebel zu finden, weil es ist einfach auch so, Bremen, schlechter Start mit Thun, jetzt aus dem Nichts dann doch 6 Punkte. St. Pauli, finde ich, haben sowieso mit dem besten Trainer da unten, der wird auch irgendwann einer der besseren Mannschaften trainieren, spielen immer einen super Fußball, punkten jetzt auch. Haben eigentlich total schlechte Einzelspieler im Vergleich zu allen anderen. Also es rückt alles total eng beieinander. Selbst Wolfsburg versucht jetzt nochmal mit Hacking, wobei ich da sage, ich glaube, das ist aus FC-Sicht ganz gut, weil ich glaube, das wird zu nichts führen. Aber dieser Platz 16, der wird halt bis zum Ende umkämpft sein und sie dürfen ihm natürlich auch gerne noch die 2 Spiele geben. Ich habe nur aufgrund der letzten Wochen arge Zweifel, dass wir jetzt da ein Erfolgserlebnis landen.
Ja, es ist halt immer so dieses, was wir eben auch schon festgestellt haben, ne? Du hast es gesagt, Simon, immer nah dran reicht nicht. Ne?
Also das ist halt, und das weiß das die Mannschaft doch auch irgendwann.
Ja, klar, natürlich. Ne? Ja. Und es wird nicht jeder sag ich mal, das ist normal, dass nicht jeder der Fan des Trainers ist, das war ja Hans Saab, weil er sich dementsprechend geäußert hatte, aber das ist ja normal, nicht jeder kann...
Also bei jeder Spitzenmannschaft werden 5 Spieler sagen, der Trainer ist ein Idiot und die sind trotzdem Erster, das ist einfach so, ne?
Ja, ja, also das würde ich gar nicht so sehr
auf... Jeder, der selber gespielt hat und mal sonntags dann nicht auf dem Platz stand, wird nicht glücklich gewesen.
Ja, wenn wir, hätten wir alle den richtigen Trainer gehabt, dann säßen wir nicht hier, da würden wir Samstag richtig spielen.
Oder dann wär dein Fallrückzieher damals reingegangen.
Dann wäre der reingegangen, ja. Ne? Das hast du nicht vergessen.
Das nee, nicht gut. Ne? Ja, das ist aber gut, sowas zu erzählen.
Du hast das Bild wahrscheinlich vor Augen, dass dieser komische, schwere Kerl da, ne? Aber das war, wie gesagt, so deutlich anderen Zeiten. ja, habe ich übrigens auch ein, zwei Leute darauf angesprochen, ob es davon ein Bild gäbe. Ich sage, ich bin froh, wenn überhaupt mal einer mit Fotoapparat zu meiner Zeit. Da gab es doch sowas nicht. Immer. Da war doch noch vor dem Urknall. Ja, wie auch immer. Ich schaue mal auf die Ergebnisse, und nicht auf die Ergebnisse, das wäre schön, sondern auf die Spiele. Also HSV haben wir jetzt, Borussia Mönchengladbach. Dann kommt ja die Länderspielpause, wo man sagt, da könnte man was machen eventuell, wenn man einen neuen Impuls setzen würde. Dann geht es nach Frankfurt. Dann kommen wichtige norddeutsche Wochen, also 2 hintereinander, Bremen zu Hause und St. Pauli auswärts. Ne? Ich glaube, da wird es fast schon ein bisschen vorentschieden.
Also ich hoffe, dass es da zugunsten des FC vorentschieden ist. Ich befürchte, dass es zum Endspiel in Heidenheim dann, also zu Hause gegen Heidenheim kommt.
Ja, genau, weil München ist das letzte Spiel. Ne, da, also um es nochmal nachzusagen, also Bremen, St. Pauli, dann kommt Leverkusen, wieder so ein Nah-Dran-Spiel.
Union, die auch noch wieder jetzt mit reinrutschen können.
Ja, das stimmt. Ja.
Und Heidenheim, ja gut, eigentlich, ja, ich würde trotzdem sagen, trotzdem ist das dankbar, auch wenn der Druck natürlich extrem ist, aber Heidenheim wird zu dem Zeitpunkt zu 1000% abgestiegen sein.
Ja.
Also wenn du das nicht ziehst, dann hast du es auch nicht verdient.
Na, dann bist du...
Das hätte dann so ein bisschen so Vibes wie damals Darmstadt, ne? Ja, gut.
Ja, oder unser Heidenheim-Erlebnis.
Oder unser Heidenheim-Erlebnis, ja, ja.
Wir hatten da ja in der Hinsicht schon den Spaß, das im Nachhinein besprechen zu dürfen. Also fragwürdigen Spaß, ne? Weil da war der FC dann abgestiegen. Dieses Spiel in Heidenheim. Aber okay, wir haben sie ja diesmal zu Hause. Vielleicht geht da...
Also natürlich hast du es noch in der eigenen Hand. Sowieso, solange du über dem Strich stehst, aber allein diese Heimspiele, Gladbach, Bremen, Heidenheim, dann auch generell in Pauli, jetzt in Hamburg, Union. Du spielst ja noch gegen alles.
Ne? Ja, dann lassen wir uns gleich über den HSV reden. Ich möchte aber bevor... Also das HSV-Spiel. Möchte aber vorher den Simon noch mal befragen. Ne? Come on, FC.com.
Ja.
Das ist letztendlich das Portal, was du oder ihr betreibt. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, gerne. Genau, also die Idee ist damals entstanden, als ich noch beim Generalanzeiger als Chefreporter FC tätig war. Da hatten wir die, genau in Bonn. Da hatten wir die Idee, einen Newsblog zum FC hochzuziehen quasi. Das ist nach ein paar Jahren, gab es unterschiedliche Auffassungen, wie es weitergehen soll. Und daraus ist dann die Idee entstanden, es selbst zu probieren, einen eigenen Newsblog zu machen. Wir feiern jetzt im Mai unseren 3. Geburtstag quasi, haben vorletzte Woche unseren 5000. Artikel tatsächlich veröffentlicht.
Ja, und macht 3-4 pro Tag?
Ne? In der Regel 5 mittlerweile.
Mittlerweile
5. Und haben im Monat auch im 6-stelligen Bereich jetzt unsere Aufrufe. Also es wächst stetig, haben stetig neue Projekte und es war absolut die richtige Entscheidung und macht Spaß.
Okay, ja, uns auch, also über den FC reden,
ja.
Wenn man schon nicht mehr selber spielen kann oder sonst was, dann würden wir wenigstens drüber reden.
Das auch,
und das machen wir halt gerne. Ihr schreibt halt drüber, habt da eine andere Form gefunden.
Aber also wir machen ja auch einen Podcast, der aber noch in den Anfangsschuhen ist und es macht einfach Spaß, dieses Rundum-Paket in Eigenregie dann betreuen zu können und nicht an irgendwelche Vorgaben gebunden. Also natürlich gibt es Vorgaben, journalistische, moralische.
Ihr habt immer sehr schöne Pressebilder, alles gut. Ja. Und es ist ja so, dass die Szene sowas ja auch gut vertragen kann. Also gerade jetzt, wenn wir ja hören, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, das war schon ein kleiner Schlag, dass die Kölnische Rundschau demnächst ja, es gibt sie noch vom Namen her, aber in Wahrheit eigentlich nicht mehr, die Sportredaktion dann auch verloren gegangen ist sozusagen. Ne? Also das ist wirklich schade, ne? Muss man einfach mal sagen.
Deswegen. Ja, ein krasser Verlust für die Kölner Medienwelt und irgendwie auch nicht nur mehr als ein Verlust, ist ein bisschen bitter peinlich alles, was da abgeht, finde ich.
Ja.
Ist absolut bitter. Also es tut mir auch für die Kollegen, die ich ja beide sehr gut kenne. Und
ja.
Ich habe selber bei der Rundschau gearbeitet. Tut mir unfassbar leid, aber
ja.
Es ist nun mal der Lauf der Dinge bei den Printmedien.
Also ich weiß noch, ich habe FC-Berichte immer montags in der Rundschau bei meinem Opa gelesen, Anfang der 70er. Ne? Hm. Und dann so bin ich an den FC rangekommen. Irgendwo, ja, wie gesagt, es wird sie weitergeben, aber wahrscheinlich ist das nicht mehr dasselbe. Naja, ich hoffe, dass wir vielleicht Martin Sauerborn, der ja bei uns auch schon zu Gast war, demnächst nochmal begrüßen können und auch generell
ja.
Ja, alles Gute für die Kollegen in dem Bereich. Ja, dann reden wir jetzt über das HSV-Spiel. Ja, der Trainer Julian Witzel stellt wie auf? Hast du eine Überraschung für uns parat?
Ja, kommt ja darauf an, wer sich die Woche schon wieder verletzt. Ne?
Also, ja, man muss, klar, ne? Das war ja auch, haben wir noch gar nicht erwähnt, Castro Montes.
Genau, also das war,
angekündigt
ja,
wurde.
Das war ja der Kraus-Versetzung geschuldet halt. Deswegen, da war ja jetzt was im Raum Richtung Muskelverletzung, keine Ahnung.
Ach, das haben wir ja noch gar nicht.
Ne? Ja, aber also wie weit der da wieder einsatzfähig ist, auf jeden Fall muss Kraus wieder ins Zentrum, ganz klar. Dann musst du halt hinten mal schauen, vielleicht setzt er sogar gegen so einen Gegner auf Augenhöhe wirklich mal auf Neumann. Kann ja sein. Und vorne würde ich es definitiv so belassen, dass du das jetzt erstmal als festes Konstrukt hast mit Elmala, Ache, Kaminski. Ja.
Das wird natürlich nicht einfach, der HSV.
Also ganz platt, Einstellung über Aufstellung, ne?
Okay. Und aber nicht nur 15 Minuten
nee, und da dran. Ne? Nee, natürlich nicht, aber das halt HSV zu Hause zu spielen, ist schon sehr eklig, weil die machen schon viel mit Dampf. Die haben natürlich auch jetzt zweimal gegen die größeren Teams, Leipzig, Leverkusen, jeweils mit einem Tor verloren, dann aber jetzt das wichtige Ding gegen Wolfsburg gezogen. Die können mit einem Sieg sich eigentlich komplett aus dem Abstiegsrennen verabschieden, würde ich sagen, wenn sie 32 haben. Dann sind die ziemlich auf einer ziemlich sicheren Seite.
Ja.
Und sonst, andererseits, kannst du sie auch wieder mit reinziehen. Ne? Also,
ja, ist die letzte Gelegenheit, den HSV da noch mit runterzuziehen.
Aber das ist halt so eine Mannschaft, die, ich finde, die lebt auch wirklich von Typen. Allein, wenn ich diesen 19-jährigen Vuskovic da hinten sehe, der am liebsten die Gegner auffrisst.
Ja.
Dann auch geniale Spieler wie so ein Vieira im Mittelfeld. Also die haben halt sehr viel richtig gemacht und auch immer sukzessive über die Saison gepunktet, dass da nie so eine Art von Krise entstand, wie wir es ja auch schon mal gesagt haben, beim FC.
Ganz am Anfang.
Ja, ja, sie kam etwas schleppend rein, aber dann halt immer wieder gepunktet, immer regelmäßig. Und bei uns war es halt ganz viel am Anfang und dann kam ganz, ganz wenig. Und jetzt stehen wir da, wo wir da stehen, was ich nach dem Hinspiel trotzdem jeweils gedacht hätte, dass du am Spieltag 25 fünf Punkte hinterm HSV stehst. Also hättest du mir das damals gesagt, hätte ich gesagt, never.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Also wirklich nicht. Auch wenn das Spiel, hast du recht, ein, zwei glückliche Situationen, aber unterm Strich hast du ja trotzdem nicht unverdienter gewonnen.
Nee,
unverdienter. Und ja.
Herr HSV-Außenminister Thomas Wagner war ja nach dem Spiel hier zu Gast.
Schwer erregt.
Schwer erregt kann man, da ist noch, du warst ja im Urlaub, warst Glück, ich wollte mir das alles anhören.
Ja, ja, deswegen sag ich ja.
Ja, der war damals dreimal so sauer ungefähr wie wir nach dem Dortmund-Spiel. Ne? Also klar, ne, da, aber dass der HSV sich da so entwickeln würde und jetzt quasi, ja, manche haben ja sogar schon gesagt, er wäre gerettet, aber das sehe ich noch nicht ganz so.
Nee, also kommt jetzt viel drauf an.
Runterziehen,
ne? Kommt jetzt viel aufs Spiel an, genau.
Ja.
Also sehe ich auch so, wenn sie gewinnen, sind sie durch. Ich bin gespannt, wie er die Innenverteidigung dann aufstellt, wenn jetzt Simpson Pusey wieder raus ist. Da wird ja wahrscheinlich zwei Spiele, tippe ich mal, gesperrt werden. Ob er dann wieder auf Viererkette, bei der Viererkette bleibt, ob er wieder auf Fünferkette geht, wen er dann, ob er dann Martel wieder zurückzieht.
Ist natürlich auch so ein bisschen so ein typisches Heinz-Spiel, kann ich fast mir vorstellen,
ja.
Ehrlicherweise. Allein, ja. Wenn wir gerade sagen, Vuskovic, so ein Typ, der mal ein bisschen die Ärmel hochkrempelt,
ja.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ich glaube, Heinz wäre auch mental, glaube ich, jetzt gar nicht so verkehrt.
Ja, ja, deswegen, ja. Also das, viele Komponenten.
Ja, ja, jetzt neben dem, dass du ihn jetzt auch, sag ich mal, von der Position hier ganz gut
ja.
Brauchen
ja.
Kannst. Eben halt auch die mentale Schiene wäre genau der richtige.
Und er hat ja bewiesen, dass er es noch drauf hat. Also
ja.
Vor der Saison hätte ich das nicht unterschrieben.
Aber stimmt.
Das hat er der Trainer, glaube ich, nicht gedacht.
Ja, das kann sein, ja.
Wirkt jedenfalls
aber
so.
Es
ne,
ist Anfang. Echt ja. Ganz stark.
Also wollen wir hoffen, dass, wenn es denn so kommt, dass er dann genau sich da reinkämpft. Weil wir brauchen, also gerade jetzt gegen den HSV, ich meine, Dreckschwein-Mentalität auch wirklich mal. Ja, nicht nur, ich sag mal, Kampf alleine reicht nicht. Du musst auch mental so ein Ding jetzt annehmen und einfach auch mal, ja, auch den anderen mal wehtun wollen.
Genau.
Also,
im Grunde brauchst du 10 Krausfeldspieler.
Ja.
Ja.
Ja,
also.
Ja. Und vielleicht ein, zwei geniale Elmala-Kaminski-Momente vorne.
Stimmt. Ja, gut.
Über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen, habt ihr gemerkt?
Doch, El Malocha, habe ich auch gesagt.
Ach, da genau, die eine Geschichte. Ja, defensiv war das verbessert, aber das ging ein bisschen zulasten der Offensive, oder?
Also war mein Eindruck. Ich finde, bei El Mala hängt ja auch viel von dem Gegner ab. Gegen Gegner wie Dortmund, wo du mit schnellen Umschaltmomenten rechnest, ist er natürlich eine Waffe. Wenn du selber den Ball hast, ist es mitunter schon mal schwieriger, gerade wenn du gegen Gegner spezifisch stehen, dann leichter doppeln können oder sogar zu dritt auf ihn draufgehen. Aber jetzt am Wochenende hat er mir defensiv deutlich besser gefallen. Offensiv waren, glaube ich, 2-3 gute Flanken und dieser Schuss aus dem Spitzenwinkel.
Ja.
Sonst war es eher wenig.
Ja, wir bräuchten jetzt den El Mala eigentlich aus der Hinrunde. Ne?
Aber welcher Spieler zieht das über die ganze Saison durch? Ich meine, Kwasniok hat zu Recht gesagt, er ist 19 Jahre alt. Er ist noch 19 Jahre alt.
Vor allem darf man nicht vergessen, dass wir immer noch 9 Spiele haben. Also es ist noch was drin. 9 Spiele ist immer noch ein ganzes Brett. Wir sind noch nicht am Ende angekommen. Aber dass es jetzt mehr oder weniger 1:58 ist, sollte, glaube ich, mittlerweile der Letzte auch mitbekommen haben.
Muss jeder mitbekommen haben. Ne? Ja. Also was da jetzt in eine Dynamik reingekommen ist, allein die letzten 2 Spieltage, weil es halt irgendwann nicht mehr so ist, dass die Gegner für dich spielen, wenn du selber nie punktest, dann ist ja auch klar. Also liegt ja auf der Hand.
Also wenn du jetzt anfängst, die Bilanz durchzurechnen, ne, dann wird es ja richtig böse. Ne? So, weil die letzten 16, 17 Spiele, ne? So, man könnte jetzt auch das HSV-Hinspiel als Beispiel nehmen. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber...
Du hast ja gesagt, 10 Punkte.
Genau. 10, ne? 10 Punkte nach 16 Spielen. Das ist, also es gibt eine Mannschaft, die auch nur 2 Siege in der Phase eingefahren hat. Das ist Heidenheim.
Ja, damit bist du endgültig dann am unteren Tabellenende angekommen und dementsprechend.
Oder wie quasi auch sagt, nicht im Drittelding, sondern jetzt im dritten Satz. Aber wurde es mindestens einmal gebreakt.
Ja. Nicht gut. Ja, dann müsste natürlich noch ein Tipp loswerden, weil HSV-Spiel ist wichtig und da erwarte ich also auch beim Tipp den vollen Einsatz.
Gut, dann mache ich den Anfang. Wir holen die 3 Punkte.
2-1. 2-1, ja. Okay. Weil, ne, Fässchen Kölsch, wenn du komplett richtig liegst.
Ah, okay, also, ja gerne.
2-1.
Ja, gerne.
Muss ich dann auch die Torschützen?
Nein, musst du nicht. Optional darfst du sie erwähnen, das gibt dann aber nur einen Fleißcatch.
Ach, ich glaube, der Nyang macht 1 und El Mala.
Ja, nehme ich, ist okay. Und du?
Ja, nach dem, was ich eben ausgeführt habe, kann ich ja schlecht einen Sieg tippen. Glaube ich auch nicht, deswegen tippe ich natürlich nicht gegen FC und sage 1-1.
Okay. Ja, ich bin ja mit meinem Tipp ein bisschen daneben gegangen. Ich habe ja 4-1 für den FC getippt.
Ja.
Das hat knapp nicht gereicht, wie wir gesehen haben. Nach also am Schiedsrichter. Nein, ich bin diesmal ein bisschen vorsichtiger und rechne mit einem 3-2 für den FC. Es wird viele Tore geben, viele Fehler.
Wäre schön.
Fehlerfestival, was Tore möglich macht und dementsprechend. Aber der FC wird am Ende das Ding ziehen. Warum? Erklären wir euch nächste Woche.
Er muss. Genau, weil sie müssen. Und ja. Stimme noch gar nicht erwähnt, Niang fand ich ein sehr ordentliches Debüt, lebhaft.
Das sollte man ruhig nochmal an der Stelle erwähnen.
Wo du ihn gerade schon als Torschützen genannt hast, darf man das dann nochmal erwähnen, finde ich. Ja.
Ja, wir können das Tor ja jetzt schon beschreiben.
Ja.
Nein,
Fall uns hier wird's nicht.
Nee, aber klar, der hatte Startelfdebüt, das muss man auch mal erwähnen.
Ja, war gut.
Das war richtig gut, also der darf wiederkommen. Und bei Jenny Neumann bin ich gespannt, von dem hast du ja immer so ein bisschen geschwärmt. Ne? Du hast den, glaube ich, schon der U-Mannschaften schon gesehen.
Nee.
Oder war das ein Leser, der dich angeschrieben hatte?
Kann sein. Ich war von dem Fürst war ich super begeistert nach ein paar U19-Spielen. Mhm. Und gegen Inter fand ich ihn überragend. Nein. Und dann war ja auch wirklich die Folge, dass er hochgezogen wurde. Dann war es wieder überraschend, dass er mal nicht im Kader war, obwohl er noch vorher in der PK über ihn und Neumann geredet hatte. Aber lassen wir uns überraschen.
Wir werden sehen.
Hauptsache positiv.
Wir versuchen, das Positivste rauszuholen und hoffentlich reden wir nächste Woche über Punkte. Für heute habe ich mich zu bedanken bei meiner Runde. Simon, tolles Debüt.
Ja, vielen Dank.
Wiederkommen.
Sehr, sehr gerne.
Dass es so spontan auch gepasst hat.
Ja, kein Problem. Ja.
Und natürlich auch an dich ein fettes Dankeschön. Euch sowieso.
Und du darfst auch gerne wiederkommen.
Ich darf wiederkommen. Dann habe ich ein Glück. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.
Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.